willkommen zu dieser Sendung, liebe Freunde. Am Mikrofon sieht Kamerad Kwasi, hören die Nachrichten. Der tschechische Premier Wladimir Špidla werde die UNO ersuchen, ihre Position zur vorgesehenen Entsendung eines Feldlazaretts der tschechischen Armee in die Golfregion zu beziehen. Dies sagte der Vorsitzende der UNO-Vollversammlung und Ex-Außenminister der Tschechischen Republik, Jan Kavan, in der sonntäglichen Politdebatte im privaten Fernsehsender Nova. Den Vorschlag über die Entsendung des Feldlazaretts, den das tschechische Kabinett bereits am vergangenen Dienstag gebilligt hatte, wolle Špidla erst aufgrund einer Zustimmung der UNO dem Parlament vorlegen, sagte Kavan. Am Dienstag kommende Woche wird das Abgeordnetenhaus in Prag über die Haltung Tschechiens zum Irakkrieg diskutieren. Nach einer mehrwöchigen Pause steht erneut die Direktwahl des Präsidenten auf der Tagesordnung, die am Dienstag zu beginnenden Plenartagung des Abgeordnetenhauses. Der vorliegende Entwurf der Verfassungsnovelle wurde von Abgeordneten der kleinsten Regierungspartei, der Freiheitsunion, US, zur Behandlung vorgelegt. Die Direktwahl des Präsidenten könnte aber erst in 5 Jahren nach dem Ablauf der Amtsperiode des jetzigen Staatspräsidenten Václav Klaus stattfinden. Am heutigen Nachmittag haben sich in Prag erneut Irak-Kriegsgegner getroffen. Im Unterschied zu bisherigen Protestaktionen hat die heutige Demonstration, veranstaltet von der Vereinigung Initiative gegen den Krieg, den Charakter eines Happenings. Seine Teilnehmer fertigen Transparente mit Protestlosungen an und planen auch eine symbolische Ertränkung einer Puppe des tschechischen Außenministers Cyril Svoboda. Zum 13. Internationalen Schriftstellerfestival, das am heutigen Abend offiziell eröffnet wird, sind 15 Schriftsteller aus 10 Ländern, unter ihnen zum Beispiel Irwin Welsh aus Großbritannien, Amos Oz aus Israel, Gozon Marilia Yoshimasu aus Japan und andere, nach Prag gekommen. Auf dem Programm des 5-tägigen Festivals, das diesmal dem Lebenswerk des amerikanischen Schriftstellers William Burroughs gewidmet ist, stehen zahlreiche Podiumsdiskussionen, Lesungen und andere Treffen mit den anwesenden Autoren. Zum neuen Vorsitzenden der tschechischen Partei der Grünen wurde der Umweltschutzaktivist Jan Berane gewählt. Auf dem außerordentlichen Parteitag der Grünen, der am Freitag im südmährischen Brno eröffnet und nur ein Jahr nach dem regulären Parteitag einberufen wurde, erhielt er 173 von 249 Stimmen der Delegierten. Der Grund für die Einberufung des Parteitages war die Unzufriedenheit der Mitgliederbasis mit der Arbeit der Parteiführung und insgesamt mit den ökonomischen Problemen der Partei. Das waren die Meldungen. Weiter geht es mit Dagmar Keberlova und unseren regelmäßigen Sendereien.
Vor einer Woche hielten die tschechischen Sozialdemokraten im Prager Kongresszentrum einen mit Spannung erwarteten 3-tägigen Parteitag ab. Schon im Vorfeld war dieser von der angespannten weltpolitischen Situation, vor allem aber von tiefgreifenden parteiinternen Konflikten überschattet gewesen. Entsprechend heftig fielen teils auch die Diskussionen aus. Dennoch, und damit sei das Wichtigste vorweggenommen, der in letzter Zeit viel kritisierte Parteichef Wladimir Špidla konnte sein Amt erfolgreich verteidigen. Gerald Schubert war für uns vor Ort und hat zum Parteitagsgeschehen den folgenden Schauplatz gestaltet.
Schauplatz.
Vážení přátelé, velmi podrobně jsem poslouchal debatu a vím, že jsem prošel velmi přísnou kritiku.
Liebe Freunde, ich habe die Debatte hier sehr aufmerksam verfolgt und weiß, dass ich sehr heftiger Kritik ausgesetzt war, die in einer Reihe von Gesichtspunkten auch berechtigt war. Ich bin mir dessen durchaus bewusst und ich bin überzeugt, dass es in der nächsten Zeit wesentlich weniger Kritik geben wird. Denn wie ich versprochen habe, dieses Treffen werde ich entweder auf einem Schild oder mit einem Schild verlassen. Ich danke euch.
Ich
So also klangen am Samstag vor einer Woche die Dankesworte Wladimír Špidlas, des Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Tschechiens, nachdem er von den Delegierten des 31. Parteitages der ČSSD im Amt bestätigt worden war. Um die Analogie mit dem Schild richtig zu verstehen, gilt es in Betracht zu ziehen, dass Špidla derzeit nicht nur Parteichef ist, sondern auch Premierminister und Historiker. Der Vergleich nämlich besagt im Wesentlichen, entweder ich werde einem gefallenen Feldherrn der Antike gleich, besiegt auf meinem Schild liegen vom Schlachtfeld getragen, oder aber ich gehe gestärkt und mit einem Vertrauensbeweis als Schutzschild aus der Auseinandersetzung hervor. Und gerade einen solchen Vertrauensbeweis hatte Špidla nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen und Monate nicht zuletzt in seiner Eigenschaft als Premierminister wahrhaftig bitter nötig.
Woraus aber setzt sich eigentlich das zerrüttete Bild zusammen, das die ČSSD in letzter Zeit nicht nur nach außen hin abgegeben hat? Zunächst ist da einmal die knappe Mehrheit von 101 zu 99 Mandaten, auf die sich die von den Sozialdemokraten angeführte Koalitionsregierung mit Christdemokraten und Liberalen im Abgeordnetenhaus des Parlaments stützen kann. Špidlas parteiinterne Gegner, von denen einige als Anhänger von Miloš Zeman, die im ehemaligen starken Mann der ČSSD gelten, werfen nämlich sowohl dieser Regierung als auch der Partei in der Regierung mangelndes Durchsetzungsvermögen vor. Špidla jedoch schließt eine Zusammenarbeit mit den Kommunisten und auch mit der Demokratischen Bürgerpartei ODS gegenwärtig aus, obwohl dies bequemere Mehrheiten bringen könnte. Und damit im Zusammenhang steht auch die, nicht zuletzt durch Uneinigkeit und Unberechenbarkeit in den eigenen Reihen verursachte, Schlappe bei der Präsidentschaftswahl im Februar, aus der ja schließlich der Kandidat der oppositionellen ODS, Václav Klaus, als Sieger hervorgegangen war.
Doch auch in außenpolitischer Hinsicht gab es in letzter Zeit einige Stolpersteine, die auf eine ohnehin angeschlagene Regierungspartei wie die ČSSD nicht ganz ohne Auswirkungen bleiben konnten. Die Positionierung gegenüber dem gegenwärtigen Krieg im Irak etwa ist für die meisten europäischen Staaten keine einfache Angelegenheit. Und eine noch junge Demokratie wie Tschechien, die sich in der NATO und keine 3 Monate vor dem Referendum über den EU-Beitritt befindet, sieht sich von diesem Tauziehen um Legitimierung von Gewalteinsatz und vielleicht gar um den Aufbau einer neuen Weltordnung verständlicherweise vor besonders große Probleme gestellt.
Doch wenigstens was die äußeren Rahmenbedingungen der internationalen Diplomatie betrifft, ist der weitere Weg Tschechiens einigermaßen klar vorgezeichnet. EU-Beitritt zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. Und zumal man das auch in Brüssel so sieht, hatte sogar Erweiterungskommissar Günther Verheugen sein Erscheinen im Prager Kongresszentrum angekündigt.
Am ersten Abend der Veranstaltung, einen Tag vor Verheugens Besuch, hat Radio Prag den ČSSD-Vorsitzenden und Premierminister Wladimír Špidla nach der Bedeutung des Parteitags im Hinblick auf die Europäische Union gefragt.
Ich bin der Meinung, dass dieser Parteitag ist sehr wichtig, weil ich bin davon überzeugt, dass die Delegaten von der Sozialdemokraten zustimmen für kräftiges Bemühen für die Europäische Union. Also das ist wichtig und es ist natürlich auch mit Zusammenhang mit der Stabilität unserer Regierung. Und meiner Meinung nach, es wäre ungünstig vor dem Referendum, wenn Regierung unstabil wird.
Was erwarten Sie sich vom morgigen Besuch des Erweiterungskommissars Günther Verheugen?
Oh, das ist natürlich, er kommt als sozialdemokratischer Kollege, also das heißt eine gute Besprechung und natürlich neue Informationen von der Erweiterung. In kurzer Zeit kommt die Unterschrift unter dem Abkommen und das sind die wichtigen Themen.
Es kamen hier heute einige Stimmen auf dem Parteitag, die befürchtet haben, dass diese Regierung vielleicht nur mehr bis zum Referendum besteht und dann instabil ist.
Natürlich, das sagen einige, aber die anderen sind von verschiedenen Meinungen. Also das ist natürlich die Frage, über welche man denken soll, natürlich, aber das ist nichts Tragisches. Ich bin der Meinung, dass wir können es meistern.
Am nächsten Tag hat Radio Prag dann den EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen vors Mikrofon gebeten, dessen Visite auf dem Parteitag von manchen schon im Vorfeld als Menetekel für den wahren Zustand der tschechischen Sozialdemokratie gehalten worden war.
In der Vorbereitung auf Ihren heutigen Besuch hat man gehört, dass Sie hier kommen, um einiges zu retten, weil Sie sich als Vertreter der Europäischen Union Sorgen um den Zustand der tschechischen Sozialdemokratie machen. Stimmt das?
Also Ich habe so etwas nicht gesagt, noch nicht einmal gedacht. Also hier ist etwas veröffentlicht worden, was noch nicht einmal in meinem Kopf existiert. Der Plan, an dieser Europadebatte teilzunehmen, ist 6 Monate alt. Das haben wir also monatelang vor Kopenhagen bereits besprochen. Und es war immer klar, es geht nur darum, in einer Debatte über die Zukunft Europas teilzunehmen. Ich nehme prinzipiell nicht an Debatten teil und mische mich auch prinzipiell nicht ein in parteiinterne oder regierungsinterne Angelegenheiten. Das geht mich überhaupt nichts an. Es interessiert mich zwar, aber es geht mir nichts an und ich sage nichts dazu. Und deshalb hat es auch weder diskrete Signale noch indiskrete Signale gegeben. Überhaupt nichts in dieser Art. Also ich bin froh, dass Sie mich das fragen. Es ist ein völlig normaler Vorgang. Es ging um eine Debatte über die Zukunft Europas in Anwesenheit von Vertretern aus der Europäischen Union, einer wichtigen Regierungspartei. Und ich tue dasselbe in allen anderen Kandidatenländern auch.
Wie ist Ihr bisheriger Eindruck vom Verlauf des Parteitags, was die Einheit gegenüber der Europäischen Union betrifft?
Also ich habe das Gefühl, dass wir uns in diesem Punkt auf die tschechischen Sozialdemokraten voll verlassen können. Die sind wirklich vollständig auf Europakurs. Und ich war sehr, sehr froh, von Wladimir Spittler heute auch zu hören, dass er mit seiner Regierung auch jetzt initiativ werden wird, um Fortschritte zu erzielen auf dem Weg zu einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist mir sehr wichtig. Dieses Signal war für mich sehr, sehr wichtig. Und ich kann Ihnen ja erzählen, ich habe heute Morgen auch mit dem Außenminister sprechen können, weil er ja auch hier war. Und er teilt diese Sicht auch. Also für mich ein sehr wichtiges Ergebnis dieses Besuchs, dass die Tschechische Republik das Lager derjenigen stärkt, die eine wirklich gemeinsame europäische Außenpolitik wollen.
Gestärkt wurde auch das Lager derjenigen, die eine Fortsetzung der momentan in Tschechien amtierenden Regierungskoalition wollen. Denn Spittler wurde, wie eingangs berichtet, als Parteivorsitzender bestätigt. In der Abstimmung am Samstagabend setzte er sich gegen seinen einzigen Gegenkandidaten, den ehemaligen Minister für Handel und Industrie Jerzy Rusnok, den er erst kürzlich wegen, wie es hieß, ins Stocken geratener Kommunikation entlassen hatte, mit 299 zu 147 Delegiertenstimmen durch.
Dies mag vielleicht nach einem eindeutigen Votum klingen, doch wenn man die Stimmenthaltungen mit einrechnet, dann kommt Spittler auf eine Unterstützung von gerade mal 54%. Und dass die am Sonntag erfolgte Verabschiedung einer Resolution gegen die Militäroperation im Irak wieder Zündstoff für heftige Diskussionen geliefert hatte, das zeigt, dass die parteiinternen Gräben noch lange nicht zugeschüttet sind.
Spittler wurde also nicht besiegt, auf seinem Schild liegend aus dem Prager Kongresszentrum getragen. Wie stark allerdings der Schutzschild ist, den die Partei um ihn und die Regierung herum nun formiert, das wird sich erst noch zeigen. Das Aufatmen nach dem voraussichtlich positiven EU-Referendum im Juni könnte schon ein neues Aufflammen der Konflikte bringen. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Schauplatzes angelangt. Am Mikrofon verabschieden sich
Margareta Maurova
und Gerald Schubert.
Und nun folgt unser regelmäßiges Feuilleton, das heute Silja Schultheiß verfasst hat.
Immer wieder ist in der Diskussion über den tschechischen EU-Beitritt von europäischen Standards die Rede, an die sich die tschechischen schrittweise anzugleichen haben. Zumindest in einem Bereich, so scheint es, haben die Tschechen europäische Standards jedoch längst hinter sich gelassen und sich eher amerikanischen Gepflogenheiten angenähert, beim Einkaufen. Während etwa in Deutschland lange Grundsatzdebatten über die Erweiterung der Ladenöffnungszeiten geführt werden, hat man hierzulande längst vollendete Tatsachen geschaffen. Die Prager Shoppingzentren, in denen man zum Teil bis Mitternacht in den Außenbezirken mitunter rund um die Uhr einkaufen kann, sprechen eine deutliche Sprache und scheinen vor allem eine klare Tendenz vorzugeben. Eine Tendenz, die sich auch in kleinerem Maßstab, sprich im Einzelhandel, wiederfindet. Nach der Arbeit auf dem Nachhauseweg schnell noch etwas einkaufen zu gehen, ist auch für Spätschichtler kein Problem. Sogenannte Večerky, kleine Läden, die bis 10, 11 oder 12 Uhr abends geöffnet haben und diverse Lebensmittel, Hygieneartikel, Alkohol und Zigaretten anbieten, und zwar nicht zu Tankstellenpreisen, gibt es in nahezu jedem Bezirk. Und auch an Sonn- und Feiertagen kann man in den Geschäften auf den Prager Hauptstraßen ein buntes Treiben beobachten. Weniger amerikanisch ist jedoch vielfach das Verhalten der Verkäufer gegenüber den Kunden.
Statt auf ein eintrainiertes Keep Smiling zu treffen, passiert es einem in Kaufhäusern vergleichsweise regelmäßig, dass man von zwei miteinander ins Gespräch vertieften Verkäuferinnen ziemlich unverblümt nicht als König, sondern als Störenfried behandelt wird. Und gleichzeitig erlebt man im nächsten Moment häufig die Bedienung in der nahegelegenen Kneipe als angenehm natürlich, wenig aufgesetzt und sehr humorvoll. Und fragt sich, wo denn nun eigentlich die Grenze zwischen tschechischen, amerikanischen und europäischen Standards verläuft und ob man sich mit dem EU-Beitritt nicht lieber einfach einen möglichst netten Umgang wünschen sollte, egal ob im Supermarkt, in der Kneipe oder in der Straßenbahn und egal ob in Prag, Berlin oder anderswo, Standards hin oder her.
Wir begegnen ihnen auf der Straße, an Häuserecken, Mauern und Zäunen und widmen ihnen manchmal weniger, manchmal mehr Aufmerksamkeit. Sie prägen das Stadtbild, schaffen die städtische Atmosphäre, vor allem jedoch transportieren sie Informationen, machen auf etwas aufmerksam, werben für etwas. Die Plakate. Marketa Maurova will sie in den folgenden Minuten in eine Ausstellung einführen, die eben der Plakatkunst gilt.
Im Museum für Kunstgewerbe in Prag wurde in der vergangenen Woche eine Ausstellung mit dem Namen Plakate aus Wien eröffnet. Sie zeigt 100 Plakate, die in den letzten 120 Jahren entstanden sind und den Ruf Wiens als Metropole des Plakats bekräftigen wollen. Die Ausstellung wurde aus den Sammlungen der Wiener Stadt- und Landesbibliothek und des Prager Kunstgewerbemuseums zustande gebracht. Die Vernissage habe ich genutzt, um die beiden Kuratoren Markus Feigl aus Wien und Petr Stenberer aus Prag ans Mikrofon zu bitten und mich mit ihnen über die Plakatkunst und deren Entwicklung zu unterhalten. Das Wort bekommt zunächst Markus Feigl.
Die Ausstellung, die heute im Tschechischen Museum für Kunstgewerbe eröffnet wird, zeigt Plakate aus Wien. Seit wann kann man eigentlich von der Plakatkunst sprechen?
Von der Plakatkunst als solcher, würde ich sagen, kann man seit der Mitte des 19. Jahrhunderts sprechen.
Und was charakterisiert diese Kunst oder diese Kunstgegenstände? Ist es die künstlerische Seite oder die Aufgabe, jemanden anzusprechen, für etwas zu werben?
Von den klassischen Plakaten ist es das Bestreben, für etwas zu werben, auf etwas aufmerksam zu machen, sicherlich, ja.
Und was für künstlerische Mittel können dafür gebraucht werden?
Ich würde sagen, so ziemlich alle Möglichkeiten, alle Mittel der bildenden Kunst. Wenn man sich die frühen französischen oder auch wenn man sich die Plakate von Alfons Mucha ansieht oder auch von Klimt, das sind schöne Bilder, großartige Bilder.
Wie ist die hiesige Ausstellung gestaltet?
Chronologisch. Wir möchten zeigen, einen Querschnitt durch das Wiener Plakat schaffen, von das älteste Plakat hier ist aus dem Jahr 1883 bis heute. Das jüngste Plakat ist aus 2003.
Was zeigt das älteste Plakat?
Das älteste Plakat bewirbt eine Ausstellung im neuen Rathaus der Stadt Wien, nachdem unsere Bibliothek ebenfalls im Rathaus, im Wiener Rathaus ihren Sitz hat. Habe ich gedacht, das ist der perfekte Anfang.
Nach welchen Aspekten haben Sie die Plakate ausgewählt? Sind es nur Plakate, die für Ausstellungen werben oder auch politische Plakate oder Plakate, die für bestimmte Waren werben?
Es sind hauptsächlich kulturelle Plakate, aber nicht nur. Also es sind auch beispielhaft politische Plakate und Plakate, die für bestimmte Produkte werben, enthalten. Allerdings nur dann, wenn sie auch erstens grafisch schön sind und zweitens mir gefallen.
Wie sieht die heutige Lage in der Plakatkunst aus? Kann man immer noch gute, schöne Plakate finden?
Naja, wir hoffen mit dieser Ausstellung zu zeigen, dass wir auch heute noch gute Plakate finden können. Dadurch, dass wir ca. die Hälfte der Exponate ist aus der Zeit nach 1955, nach 1960. Und man kann sehen, es gibt auch heute noch gute Plakate. Das Problem ist nur, man muss heute etwas länger suchen, um sie zu finden.
Die Plakate haben früher das Bild der Straßen geprägt. Ist das heute nicht mehr der Fall?
Wenn Sie nach Wien kommen, werden Sie eine unglaubliche Menge von Plakaten sehen. Leider werden Sie eine unglaubliche Menge von schlechten Plakaten sehen. Aber wenn man genau sucht, man findet noch die guten. Aber das Plakat prägt tatsächlich noch das Stadtbild.
Die Ausstellung, die aus Wien hierher gebracht wurde, wurde auch durch Plakate aus den Prager Sammlungen ergänzt. Was hat Prag angeboten?
Prag hat die sehr wertvollen, großartigen und wunderbaren Plakate der Wiener Sezession und des Wiener Hagenbunds dazu beigetragen. Das sind Plakate, die die Ausstellungen der Wiener Vereinigung Bildender Künstler ankündigen, eigentlich als Vereinigung Bildender Künstler Österreichs, Wiener Sezession. Und zum Beispiel das erste dieser Plakate ist von Gustav Klimt gestaltet, was man auch hier sehen kann. Sehr viele sind von Koloman Moser. Also der Beitrag des Kunstgewerbemuseums in Prag ist ein ganz wesentlicher.
Über die Plakatkunst habe ich auch mit Petr Stemberer vom Kunstgewerbemuseum Prag gesprochen. Er erzählte mir über den tschechischen Beitrag zur Ausstellung sowie über die Beeinflussung des tschechischen Schaffens in diesem Bereich durch die Österreicher.
Ta vídeňská stát- und Landesbibliothek tyhle ty starší záležitosti nemá takhle kompletně, jako je máme my.
Diese älteren Sachen stehen der Stadt- und Landesbibliothek in Wien in einer so kompletten Sammlung, wie wir sie haben, nicht zur Verfügung. Wir haben die Ausstellung daher ergänzt, damit hier auch der Beginn gezeigt wird, der auch für unsere Länder, wenn auch mit einer gewissen Verspätung, inspirierend war. Aus dem Wiener Plakat, insbesondere aus den Plakaten der Sezession, verschwand sehr bald das eigentliche Bild. Es kamen darauf immer mehr die stilisierte Schrift und das stilisierte Deko vor. Dies kann man unter anderem etwa auf den Bildern von Gustav Klimt sehen, wo man auf einmal verschiedene kleine geometrische Formen
sieht. Eine ähnliche Entwicklung wie in Wien traf mit einer gewissen Verspätung auch hierzulande ein.
Nějakou dobu to trvalo a pak se to vlastně, ale najednou tím vlastně skončil jakoby...
Es dauerte eine bestimmte Zeit, dann aber war auch einmal Schluss mit dem künstlerischen Plakat. Es wurde zum reinen Deko, später zur Schrift und dann kam der Weltkrieg und da gab es überhaupt keine Plakate. Nach dem Weltkrieg brauchte man Papier für alles Mögliche, also gab es keines für Plakate und so weiter. Dann kamen die 20er Jahre, die Erste Republik, sowohl bei uns als auch in Österreich, und in dieser Zeit läuft die Entwicklung wieder parallel. Nicht nur hierzulande und in Österreich, sondern auch etwa in Frankreich, das hinsichtlich des Plakats und der Werbung eine führende Rolle spielte, verwandelte sich das Plakat in Werbung. Die Plakate wurden von ganz anderen Menschen als früher gestaltet. Zur Zeit der Wiener Sezession wurden die Plakate von großen Künstlern gemacht. Nun entstanden auf einmal Werbeateliers, Werbestudios und so weiter, die oft mit den Firmen verknüpft waren, für die sie Werbung machten. Aus dem Plakat entwickelte sich etwas sehr Spezialisiertes und die Werbung war ohne solche Leute nicht mehr möglich.
Dieser Trend setzte sich auch im Laufe des 20. Jahrhunderts fort. Es gab immer mehr Spezialisten, die ihr Handwerk machten, um etwas zu verkaufen, und weniger Künstler im Bereich des Plakats. Über das Verhältnis zwischen Kunst und Plakat erzählte mir Petr Stemberer weiter.
Tam je vždycky problém, jako protože to umění bylo vždycky spíš tak jako...
Dabei entsteht immer ein Problem. Die Kunst war nie für alle Leute bestimmt und das Plakat schon. Es war für die Massen gemacht. Und nun scheint es, als ob die Künstler die Massen gewinnen wollen. Das ist sehr kompliziert. Ich weiß eigentlich nicht, ob es sich um Kunst handelt oder nicht. Aber vielleicht ist es auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass das Plakat existiert und fähig ist, jemanden anzusprechen. Das Plakat interessiert wohl mehr Leute als etwa die Gegenwartskunst.
Und wie sieht die Lage heute aus? Wenn man durch die Straßen tschechischer Städte bummelt, kann man dort auf interessante und qualitative Plakate stoßen?
Jo, ale takový ty na černo, jako co jsou nalepený, jo. Já občas chodím po Praze.
Ja, aber nur diejenigen, die sozusagen schwarz plakatiert werden. Ich gehe manchmal durch Prag und sehe auf Säulen oder auf Fenstern dicke Schichten von Plakaten. Diese sind eher inoffiziell. Junge Leute gestalten ein Plakat für eine Ausstellung, ein Konzert, eine Theatervorstellung, hängen dieses aus und fragen niemanden. Das finde ich toll. Diese Plakate stellen häufig keine große Kunst dar. Darum geht es aber nicht. Sie sind lebhaft, ich glaube lebhafter als die moderne Kunst in der Nationalgalerie.
O to vůbec nejde, že jo. Je to živý, jako jo. Je to myslím živější než umění, moderní umění Národní galerie.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unser heutiger Kultursalon über die Rolle und Entwicklung der Plakatkunst. Die Ausstellung Plakate aus Wien, die als Anregung dafür diente, ist im Prager Kunstgewerbemuseum bis zum 25. Mai zu sehen. Auf ein Wiederhören mit Ihnen auf den Wellen von Radio Prag freuen sich
Silja Schulteis
und Margareta Maurova.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytí.